Afrika, nach Asien, nach Indien. Und auch dort, die Erfahrung, glaube ich, gerade in Indien war auch etwas, wo der Tod allgegenwärtig ist, etwas, dem man sich nicht entziehen kann. Und zugleich in der Kombination, wie Sie das dort geschildert haben, mit sehr viel Lebensintensität und sehr viel Lebensfreude. Ja, ich würde jetzt Jaspers gleich dazu nehmen, Orte der Existenzerhellung. Sie sind eine gefragte Referentin und ich glaube, das nächste Thema, wo es um den Patienten gehen wird, ist auch etwas, was oft schwierig ist, in der Spannung auszuhalten, nämlich dieses sich einerseits ja, hineingezogen werden in dieses Schicksal, sich einzulassen und doch eine freigebende Distanz zu wahren. Das ist eine große Herausforderung und ich freue mich sehr auf Ihre Ausforderungen zum Thema Grenzen ziehen, Nähe und Distanz zum Patienten als Gratwanderung.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ja, dass Sie meine Zuhörer, Zuhörerinnen sind. Seit 13 Jahren arbeite ich inzwischen als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester im mobilen Palliativteam von der Caritas Socialis und 2012 habe ich auch die pflegerische Leitung übernommen. Wir sind ein multiprofessionelles Team. Und wir arbeiten natürlich zum Wohl von unseren Patienten und Patientinnen und von den Angehörigen, die die Menschen auch zu Hause betreuen und unterstützen. An- und Zugehörige sind nicht immer nur verwandte Menschen. Und wir haben in unserem Team, also Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonen, Diplomierte mit Zusatzausbildung Palliative Care, Sozialarbeiter, Physiotherapeuten, Administrationskraft, zwei Psychotherapeutinnen, die sich für Kinder oder um Kinder mit als Angehörige von Betroffenen kümmern und vielen, vielen Ehrenamtlichen. Und heute spreche ich zu Ihnen hauptsächlich aus dem Blickwinkel der Pflege, möchte aber natürlich voranstellen, dass ich auch alle Heilberufe, alle helfenden Berufe damit meine, wenn ich von dieser Arbeit erzähle. Mich ziehen Grenzbereiche an, das stimmt. Und ich habe damit angefangen in meiner Jugend, in der ich halt von dem, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, von dieser sehr persönlichen Geschichte, da war ich noch sehr, sehr jung in der Ausbildung zur Krankenschwester und ich konnte mir nicht helfen. Also es war so, wie es war. Ich war hilflos. Aber ich habe mich mit diesem Thema von dort an immer befasst und da, als ich damals an meine eigenen Grenzen kam, da wusste ich, das ist ein Lebensthema. Ja, da bin ich heute. Damals hatten wir nicht sehr viel Unterstützung. Wir waren jung, wir waren in der Ausbildung. Ja, wir hatten wenig Unterstützung, fachlich, menschlich. Wir waren sehr auf uns allein gestellt. Heute habe ich ganz, ganz viel gelernt in diesen Jahren dazwischen und das ist gut so. Was ich schon weiß, dass meine Patienten und Patientinnen, die ich damals betreut und begleitet habe und heute auch noch, dass die und die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, zum Teil meine größten Lehrmeister sind, aber auch Menschen sind, mit denen ich mich sehr gut austauschen kann. Gleich am Anfang meiner Tätigkeit im mobilen Palliativteam vor 13 Jahren habe ich mir vorgenommen, mich sehr gut abzugrenzen, um diese Arbeit professionell und ohne Schaden zu nehmen machen zu können. In der Literatur wird das ja immer wieder beschrieben, dass eine freundschaftliche und familiäre Beziehung zu Patienten und Patientinnen zu vermeiden sei. Zumindest Vorsicht sei geboten. Gerade die Rolle sei es, die der Pflegekraft Schutz gibt, Und negative Reaktionen, die von Patienten und Patientinnen kommen können, müssen so dann nicht persönlich genommen werden. Die Rolle schützt vor emotionaler Überforderung. Bei dieser Sichtweise wird die Distanz als sinnvoll erachtet und gerade dadurch eine Professionalität geboten. Peter Strasser sagt das. Die kongruente Beziehung beschreibt das Verhältnis zwischen Patienten und Patientinnen sowie dem Pflegenden. Die Übereinstimmung zwischen dem inneren Gefühl und dem äußeren Verhalten der Pflegeperson schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre, fördert das Wohlbefinden, reduziert Unsicherheit und Stress. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass Pflege bzw. der Umgang, wie wir pflegen, auch verletzen und schaden kann, wenn beispielsweise die Privatsphäre von Patienten und Patientinnen nicht geachtet wird. Meine Erfahrungen haben mir sehr rasch gezeigt, was Abgrenzen und eine Mauer zwischen mir und dem Gegenüber zu errichten tatsächlich bedeuten kann. Ich habe versucht, mich vom Leid fernzuhalten, von den starken Emotionen und den Ohnmachtsgefühlen, die damit verbunden sind. Ich wollte mich nicht kontaminieren, um das eigentlich richtig zu sagen, und konfrontieren. Vor allem die existenziellen Fragen, die oft ganz komplexe Symptome auch bieten oder Situationen hervorrufen, haben mich oft anfangs vor allem hilflos zurückgelassen. Ich habe aber dann auch sehr bald erkannt, dass ich mich nicht verschließen darf. Wenn Menschen begleitet werden, wenn ich Menschen wahrhaft begegnen will, dann kann ich keinen Schutzwall errichten, sonst kann ich nicht arbeiten. Leben erfahre ich vor allem als Begegnung, als Interaktion mit den Menschen, im Berühren und im Berührtwerden. Wir als soziale Wesen, als verletzliche Wesen, sind seit unserer Geburt an auf Unterstützung, auf Beziehung, Bindung und so weiter angewiesen. Nur in der Gemeinschaft können wir Herausforderungen bewältigen, wie Norbert Elias das sagt. Auch wenn in der heutigen Zeit diese Abhängigkeit von Beziehungen scheinbar an Bedeutungen verloren hat, wie Baumann das beschreibt. Wenn man sich also auf tragfähige Beziehungen nicht mehr verlassen kann, dann bedeutet das auch, dass das Sterben und der Tod in unserer Gesellschaft wenig Platz hat. Umso wichtiger ist es, dass wir, die wir in diesem Bereich tätig sind, diesbezüglich Kompetenzen mitbringen, um uns mit dem Thema befassen und auseinandersetzen. Sterbende sollten sich nicht alleingelassen fühlen und Angehörige, Zugehörige brauchen Unterstützung und Anleitung im Umgang mit diesen herausfordernden Situationen. Es sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die es aufzubauen gilt. Und wenn das nur möglich ist, das ist nur möglich, wenn wir uns dem Gegenüber, für unseren Gegenüber wirklich interessieren. Und wenn ich einen Hausbesuch mache, wenn ich zu dem Patienten nach Hause gehe, versuche ich vorab, mir kein Bild zu machen von der Situation, die mich erwarten könnte. Bevor ich an der Wohnungstür läute, komme ich erst einmal bei mir selber an. Dazu lege ich meistens meine Hand auf den Bauch und atme ganz bewusst dreimal ein und aus. Das erinnert mich daran, dass fixe Ideen und Vorstellungen, die ich mitbringen könnte, bei dieser ersten Begegnung keinen Raum haben sollten. Das gelingt nicht immer, aber oft. Diese Haltung ermöglicht es mir, mich auf gleicher Augenhöhe mit dem Menschen zu begeben, den ich begleite. Ich wende mich ihm zu mit einem offenen Herzen und möglichst ohne Vorbehalte und mit meiner ganzen Aufmerksamkeit. Ich zeige mich dort nicht als kraftvolle, alles Wissende, hinter meinem weißen Kittel versteckende und gesunde Pflegeperson. Ich will dort nicht belehren oder manipulieren. Ich akzeptiere andere Meinungen und Haltungen. Meine Haltung ist geprägt von Offenheit und wertschätzender Anerkennung. Das ist für mich Voraussetzung, Selbsterkennen sowie gegenseitiges Wachsen erst zu ermöglichen, wie Martin Buber das auch sagt. Menschen sollen sich wahrgenommen und verstanden fühlen, sie möchten Anteilnahme erfahren. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass es Situationen gibt, wo ich handeln muss, In einer Krise wie einer Schmerzattacke oder massiver Atemnot kann ich mich nicht als hilfloser Mensch zeigen. Da muss ich professionell der Situation angemessen handeln. Ansonsten versuche ich, Patienten und Patientinnen, auch ihre Angehörigen, vor allem als sterblicher Mensch zu sterblichem Mensch zu sehen oder als ganzer Mensch zu ganzem Menschen. Ich erlebe Beziehungen und Begegnungen auf Augenhöhe. Und das ist für mich Demutsarbeit, auch wenn dieses altmodische Wort in manchen Ohren vielleicht ein bisschen seltsam klingt. Ich nehme mich als Person zurück. Erst wenn ich in diesem sicheren Raum bin, wenn ich mich selber sicher und gut verankert fühle, dann habe ich achtsame Präsenz. Und dann stelle ich meine Fragen, die auch ermutigen sollen, die Verzweiflung zuzulassen und den Blick in den Abgrund zu wagen, wenn es denn angemessen ist in einer Situation. Für Menschen ist es wichtig zu erfahren, dass jemand da ist und diese Seinszustände mit ihnen teilt, der die Fragen stellt, die normalerweise niemand stellt. Ich weiß, dass ich mit der Unsicherheit und der permanenten Veränderung von allem leben muss. Ich habe ohnehin keine Wahl und keine Kontrolle darüber und es ist leichter, damit zu sein, wenn ich nicht in den Widerstand gehe. Es ist eine Illusion zu glauben, ein schmerzfreies Leben wäre möglich. Indem ich mich tagtäglich mit meiner eigenen Endlichkeit und Verletzlichkeit auseinandersetze, akzeptiere ich sie als zu meiner Existenz gehörend. So kann ich nicht vollkommen davon überwältigt und, wenn mir Unglück und Leid passiert, einfach davongeschwemmt werden und sein. Dieses Nicht-Ausschließen des Todes aus meinem Leben kann aufrütteln und lässt mich hinterfragen, was ich aus meinem Leben mache. Nutze ich es sinnvoll? Bin ich authentisch und wahrhaftig? Erfahre ich tiefe persönliche Begegnungen, wertschätze ich mein Leben. Irwin Yalom ist Vertreter der These, dass ein gutes Leben nur auf Basis von Selbsterkenntnis möglich ist. Diese entstehe aus der Auseinandersetzung mit Tod, Freiheit, Isolation und Sinnlosigkeit. Dadurch wird eine existenzielle Angst hervorgerufen, die seiner Meinung nach notwendig ist, um ein authentisches Leben zu führen. Wir sollten nicht glauben, dass wir immer nur in der Rolle des alles Verstehenden und guten Zuhörers bleiben müssen. Es ist wichtig, dass wir unsere eigenen Emotionen, unsere eigenen Gefühle wahrnehmen und diese auch ausdrücken. Es geht darum, dass wir unser Gegenüber, aber auch uns selbst im Fokus haben. Das bedeutet, dass es in einer Beziehung, ob beruflich oder privat, auch darum geht, den anderen zu verstehen und gleichzeitig man selbst zu sein. Ich selbst habe dieses Jahr meinen Partner durch einen Radunfall verloren. Die ersten Tage und Woche danach gehören zu den intensivsten und schmerzhaftesten meines Lebens. Ich war überwältigt und fassungslos durch dieses traumatische Ereignis. Erster Schock, und dann das langsame Realisieren, was geschehen war und was das für mich und mein Leben bedeutete. Ich habe gesehen und mit jeder Faser meines Seins gespürt, dass ich dem Leiden nicht entkommen kann, dass dabei aber gleichzeitig ganz viel Gutes, Ermutigendes, Freudvolles und Schönes da ist. Und so viele Menschen, die Anteil genommen haben, die eine Nachricht geschickt haben, die angerufen haben, die Blumen geschickt haben, die mir eine Suppe vorbeigebracht haben. Jedes Mal bin ich in Tränen ausgebrochen und ich konnte es einfach nicht fassen, dass mir so viel Schönes widerfährt. Gleichzeitig mit dem so Schmerzhaften und Schrecklichen. Aber, oder vielleicht, war es gerade das sowohl als auch. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass immer beides gleichzeitig da ist. Die Frage ist nur, wie man es erleben und wahrnehmen kann. Mein spiritueller Weg hat sich für mich als stabiler Faktor erwiesen, der mir Halt und Trost gibt. Meine persönlichen Beziehungen habe ich seither intensiviert. Ich weiß auch, dass ich alleine weiterleben kann, dass ich Ressourcen habe, mit diesem schweren Schicksalsschlag zurechtzukommen. Und ja, ich wertschätze mein Leben mehr denn je. Schrittweise habe ich gelernt, dass es Grenzen gibt, ja geben muss, dass jeder Mensch seine ganz persönlichen Grenzen braucht, um gesund und handlungsfähig zu bleiben. Und dass meinem Gegenüber das Leben, das Leid, der Schmerz, die Verzweiflung nicht abgenommen werden können. Mitleid ist nie ein guter Begleiter. Mitgefühl hingegen ermöglicht es uns, ganz mit dem Menschen zu sein, der leidet, der in Not ist, der Verlust erlebt hat oder dem Tod ins Auge sieht. Menschen in Extremsituationen zu begleiten, erfordert empathische Kompetenz und Fähigkeit. Claudio Bischof-Wanner drückt das so aus: Die Empathiediskussion wird vernachlässigt, wenn institutionelle Rahmenbedingungen, in denen unter anderem auch die Wertesysteme der Pflege, Medizin und Bürokratie miteinander konkurrieren. Die dadurch entstehenden Spannungsfelder müssen durch die Pflege gemeistert werden, sind aber für die Beziehungsgestaltung nicht gerade fördernd. Zum anderen gehen Pflegende oft in Vermeidungsbeziehungen, da ihre Arbeit mit einem hohen Angst- und Unsicherheitspotenzial verbunden ist. Da sie im Umgang mit den Belastungen nicht ausreichend geschult sind, wird versucht, dies zu vermeiden. Pflegende fühlen sich oft nicht ausreichend kompetent, Beziehungen zu gestalten. Wie kann es denn gelingen, zugewandt zu bleiben, sich aber nicht in der Grenzenlosigkeit anderer zu verlieren? Dazu möchte ich Ihnen gerne ein Fallbeispiel aus unserem Arbeitsalltag erzählen. Frau B. war 43 Jahre alt, hatte seit 6 Jahren ein Mammakarzinom, mittlerweile exulzerierend. Drogenmissbrauch in der Vergangenheit war bekannt. Sie war vollkommen unorganisiert und ihre Wohnung im ersten Bezirk wurde immer Messi-ähnlicher. Sie akzeptierte aber keinerlei Unterstützung durch uns oder durch eine Heimhilfe oder durch eine Haushaltshilfe. Kuverts mit Rechnungen öffnete sie nicht, was öfter zu unliebsamen Überraschungen führte. Wir besuchten sie fast täglich, 1,5 Jahre lang, um den Verbandswechsel durchzuführen, die Schmerzeinstellung zu verbessern und um ein bisschen Struktur in ihren Alltag zu bringen. Die hygienischen Bedingungen vor Ort wurden immer bedenklicher, aber unsere Hygieneschwester befand, es besteht noch keine Gefahr in Verzug. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin und eine Psychotherapeutin von uns besuchten sie jeweils einmal wöchentlich. Sie war ein Nachtmensch und man konnte erst so gegen 11 Uhr vormittags zu ihr kommen, weil gewöhnlich hörte sie die Türglocke nicht. Auf ihr Handy reagierte sie auch nicht, weil sie das auf lautlos stellte. Und so stand man dann vor der Tür. Sie liebte es, Tischtennis zu spielen und war auch in einem Verein sehr aktiv. Es gab eine Phase, da studierte sie gleichzeitig Psychologie an der Uni und hatte eine Teilzeitanstellung in einem Büro. Die Terminkoordination mit ihr war entsprechend kompliziert. Und immer wieder gab es meinerseits vergebliche Versuche, entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Sie hatte ein sehr einnehmendes Wesen und war wie ein Kind, das beschützt werden musste. Dabei war sie vollkommen grenzenlos und sehr selbstbestimmt. Immer war irgendwas kaputt in ihrer Wohnung, nicht auffindbar. Es gab nichts zu essen, obwohl sie viel zu viele Lebensmittel einkaufte, die dann aber verdarben. Immer wieder schaffte sie es, einzelne Mitarbeiterinnen aus unserem Team für Tätigkeiten einzusetzen, die ihr wichtig waren, die wir aber nicht über die medizinische Hauskrankenpflege abrechnen durften. Etwa den Abwasch machen, kochen, aufräumen, einkaufen gehen. Wir organisierten im Team eine Supervision, um das gesamte Team einzubeziehen und gemeinsame Vereinbarungen zu treffen, wie wir mit der Situation umgehen sollten. Und dass sich jeder an diese Grenze halten musste, das war nicht einfach. Frau B. machte mit ihrem Freund zu unserem eigenen oder zu unser aller Erstaunen 2 ganz lange Wanderungen. Und im Sommer verließ ihr Freund Wien, der war nicht mehr hier, der war 3 Monate im Ausland. Und sie hatte in der Zeit dann ihren Job verloren, weil sie es einfach nicht schaffte, rechtzeitig ins Büro zu kommen. Die Uni war geschlossen, es waren Ferien. Ich war an einem Wochenende bei ihr und es war ein anstrengendes Wochenende, ich hatte viel zu tun. Und am Abend kam ich zu ihr und ich hatte einen Wutanfall von ihr, den ich auszubaden hatte. Mit dem wurde ich konfrontiert. Sie sah plötzlich, dass ihre Hoffnung auf Genesung, ihre Autonomie einfach dahinschwand. Ich für mich spürte ganz einen starken inneren Drang, dass ich gehen wollte. Also ich wollte aus dieser Situation raus. Ich hatte bis dahin aber schon einige andere Erfahrungen, wo ich gelernt habe, das nicht zu tun. Aber ich erinnere mich an den Drang. Ich entschied mich zu bleiben und mich mit dem Vorwurf auch auseinanderzusetzen. Sie meinte, wir wären feige, wir würden sie nicht wirklich unterstützen. Da konnte ich aber mit Bestimmtheit antworten, dass dem nicht so ist. Ganz sicher nicht. Einmal hätte ich dann schon den Raum verlassen und wäre gegangen, wenn ich feige wäre. Und so ist es nicht. Ja, das hat was verändert in unserer Beziehung. Ich bin für mich als Handelnde zurückgetreten. Ich habe ihr Raum gegeben und sie konnte sich auch nach innen wenden in diesem Raum. Ich war für sie jetzt nicht da, um dem Ganzen einen Sinn zu entdecken oder zu suchen oder etwas zu erklären. Ich war nur stille Zeugin und musste das aushalten. Und Momente wie diese sind geteilte Ohnmacht. Das sind Augenblicke, in denen ich für mich keine Angst habe. Ich habe keine Angst, mich dem zu stellen, weil ich auch weiß, ich muss es nicht verändern. Ich muss es aber aushalten. Das ist oft auch nicht sehr einfach. Um einen Menschen da abholen zu können, wo er steht, müssen wir selbst sehr gut in Kontakt zu sein mit uns selbst. Ich oder wir versuchen uns zurückzunehmen und damit unserem Gegenüber Raum zu geben. Hier kommt es auf meine Haltung an, auch darauf, meine eigenen Gefühle ernst zu nehmen. Sie ermöglichen mir, mich selbst wahrzunehmen und nicht zu verdrängen. Ich übe mich darin, ein lernender Mensch und immer beweglich zu bleiben. Und ich möchte wissen, wer mein Gegenüber ist, was er will und was er braucht. Diese Auseinandersetzung mit Frau B. war so etwas wie eine Schlüsselsituation auch für mich. Und das eigentlich nur, weil ich sagte, was ich fühle. Als Reaktion auf meine Antwort wurde sie ruhiger und sanfter. Sie äußerte sogar Verständnis für ihren Partner und ihre Freunde, die sie eigentlich nicht loslassen wollten. Das Sehvermögen von Frau B. ließ mehr und mehr nach. Sie konnte nicht mehr alleine einkaufen gehen und auch in ihrer eigenen Wohnung stolperte sie immer wieder über Gegenstände. Es wurde sehr, sehr schwierig und wir konnten einfach nicht mehr zuschauen und haben sie auf die Palliativstation aufgenommen. Und dort war die Situation dann so, dass ich ganz, ganz viel stabilisieren konnte. Es ist ein schmaler Grat zwischen Nähe und Distanz und der kann nur gelingen, wenn das Team gut aufeinander schaut, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Da gehört Supervision, Fallbesprechung und kollegiale Beratung dazu. Und genau das höre ich auch von Kollegen und Kolleginnen, dass ihnen das am meisten hilft. Fragen um Nähe und Distanz sollten nicht als Entweder-Oder begriffen werden, sondern als zwei Seiten einer Medaille, welche je nach Pflegesituation gezielt und reflektiert eingesetzt werden sollten. In der Studie über Compassion Fatigue in Nurses von Elisabeth Yoder hat sie festgestellt, dass dieses zum Burnout-Konzept sehr ähnliche, aber doch unterschiedlich ist. Und vielleicht ist es ganz wichtig, gut auf uns zu achten und nicht nur Symptome, die wir von Burnout kennen, anzuschauen, sondern auch auf Stressoren einfach so zu reagieren, dass wir frühzeitig jemanden haben, der uns darauf hinweist. Weil wenn unser Mitgefühl ermüdet, dann wird das nicht nur für uns schwierig. Nähe und Distanz, ja, das sind ganz intensive Themen. Und Ich denke, wir haben existenzielle Probleme und unsere Menschen, die uns anvertraut sind mit solchen Lebensthemen, denen, die brauchen einfach etwas, wo sie unterstützt werden, aber wir brauchen auch etwas, weil sonst werden wir ausbrennen. Ich möchte dazu nur noch so viel sagen, dass es sehr, sehr gut ist und sehr, sehr wichtig ist, dass wir selber gut aufeinander schauen, dass wir sehr gut auf uns selber schauen und dass wir uns nicht zu sehr für Aufgaben, für andere da zu sein, für diese Aufgabe zur Verfügung stellen sollten, sondern dass wir auch gut auf uns selber achten sollen und dass wir sehr gut auch das Nein sagen üben sollten. Und deswegen kriegen alle, die hier im Saal anwesend sind, für heute eine Aufgabe, nämlich nächste Woche dreimal Nein zu sagen. Dreimal zu etwas, was Ihnen begegnet, Nein zu sagen. Es ist nicht so schwierig, wie es scheint. Aber ich weiß, dass das vielen, vielen Menschen sehr extrem schwer fällt. Ja, Selbstachtung ist wichtig und dafür sollten wir immer wieder innehalten, kurz aus dem Arbeitstrott aussteigen, Pausen machen, um uns selbst wahrzunehmen und um uns zu spüren und gut bei uns zu sein. Mit diesem Zitat möchte ich gerne meine Ausführungen schließen und es ist von Storm Jameson und es heißt, es gibt nur eine Welt, die Welt, die dich in diesem Augenblick umgibt. Es gibt nur einen Augenblick, den Augenblick, den du jetzt erfährst. Die einzige Möglichkeit, am Leben teilzuhaben, besteht darin, jeden Augenblick als unwiederholbares Wunder anzunehmen. Vielen Dank.